Metal Markus Metal Podcast. Heute mit dem Thema
Special Giants and Monsters.
Herzlich willkommen, liebe Kürbisköpfe da draußen, zu einem neuen Special von Metal Markus Metal Podcast. Es geht nicht um die drei Fragezeichen, tut mir sehr leid. Es geht auch nicht um einen Konzertbericht. Es geht um etwas ganz anderes und es ist eine waschechte Premiere in diesem Podcast. Erstmal, zu Gast ist hier natürlich der Mann, der eigentlich gefühlt in jeder zweiten Folge zu Gast ist, der Mike.
Hallo, hallo.
Und was machen wir hier? Wir quatschen vorab über ein Album, also jetzt nicht lange vor Release, aber auf jeden Fall vor der offiziellen Veröffentlichung haben wir die Gelegenheit gehabt, über ein Album zu sprechen, weil wir es vorab hören durften. Und ich glaube, wir beide hätten nicht glückseliger sein können, dass wir die Gelegenheit bekommen haben, in dieses Album reinzuhören. Es geht um die neue Halloween-Scheibe wie heißt sie, Mike?
Giants and Monsters. Wobei reinhören ja auch falsch ist, weil wir haben sie wirklich, also nicht physikalisch, sondern die Promo-Exemplare im Rahmen unserer kleinen ehrenamtlichen journalistischen Tätigkeit tatsächlich zugeschickt bekommen. Und ich höre das Ding wirklich seit 3,5 Wochen fast täglich. Mindestens einmal.
Genau. Und es geht jetzt auch nicht darum, dass wir euch hier eine lange Nase drehen wollen, so nach dem Motto, hey, wir durften das hören, das ist ja auch Quatsch. Es geht darum, dass, glaube ich, viele Leute wirklich gerne mal wissen möchten, wie zwei Leute, die ja erklärtermaßen ziemliche Halloween-Fans sind, dieses neue Album finden und worauf man sich so freuen darf oder ob man sich überhaupt freuen darf. Vielleicht ist es ja auch so nach dem Motto, Chameleon Teil 2 incoming. Wobei auch das nach meiner Wahrnehmung großartig wäre, muss ich sagen.
Ja, in der Rückschau finde ich das Album tatsächlich auch sehr, sehr gut. Also Chameleon jetzt.
Genau. Aber es geht um das aktuelle oder um das neue, noch nicht veröffentlichte Werk. Und was machen wir jetzt? Ich glaube, Zahlen, Daten und Fakten um das Album sind jetzt gar nicht so spannend, weil das kann man sowieso überall nachlesen. Wir quatschen lieber über alle 10 Songs, die drauf sind. Und genau. Droppen dann so ein paar Infos, also wer hat es komponiert und wir haben auch ein lustiges Spiel gemacht. Wir haben uns vorab immer überlegt, wer es wohl komponiert hat und unsere Trefferquote war ziemlich gut, würde ich behaupten.
Ja, weil tatsächlich bei dem Promomaterial keine Songwriter-Credits dabei waren und man hat sich halt so ein bisschen zusammengesucht aus bisher veröffentlichten Interviews, aus Interviews, die man selber geführt hat. Und was man halt so in Musikzeitungen gefunden hat. Und bei ein paar Liedern mussten wir wirklich raten. Da, wo wir geraten haben, werden wir es auch sagen, wo wir es nicht wirklich genau wissen. Aber unsere Trefferquote war sehr, sehr hoch, was die Übereinstimmung angeht.
Genau, und das ist jetzt schon der erste Moment, wo man sagen könnte, oh Gott, wie nerdig kann man unterwegs sein. Das ist so ähnlich, wie wenn man bei Iron Maiden Songs immer prognostiziert, wer welches Solo gespielt hat. Und auch da die Trefferquote manchmal hoch ist, wo Leute einen dann so angucken, um Gottes Willen, hast du denn kein vernünftiges Hobby?
Nein.
Ihr kennt das, Specials sind natürlich ungeschnitten, also von daher, wenn wir jetzt hier irgendwelchen Blödsinn reden oder man zwischendurch mal an den Tisch kommt oder man hier die Seiten hört beim Umblättern, das gehört einfach dazu heute. Mike ist sehr gut vorbereitet, er hat tatsächlich etwas als Word-Dokument erfasst und ausgedruckt. Ich habe ganz oldschool-mäßig was in ein Notizbuch geschrieben. Also von daher.
Da ich die Tendenz habe, meine eigene Handschrift im Nachhinein nicht mehr lesen zu können, ist es für mich sicherer, wenn ich mir sowas ausdrucke.
Ja, kann ich voll nachempfinden. Also meine Notizen sind von heute Morgen, von daher weiß ich das meiste
sogar. Wobei ich finde das sehr schön, wie Markus mit dem Buch in der Hand sitzt. Und ich könnte mir also auch vorstellen, dass er irgendwann mal so eine Live-Lesung damit macht. Also wenn ihr wollt, dass wir auf Tour gehen, müsst ihr uns das sagen.
Kommen wir mal lieber rein, bevor das hier noch böse, böse Ausmaße annimmt. Das Album wird eröffnet von einem Track, der 6 Minuten und 21 Sekunden geht und auf den Titel hört Giants on the Run. Und natürlich hier die erste Frage, Mike, ist das ein klassischer Opener?
Erstmal finde ich es schade, dass das Album kein Intro hat, weil Halloween-Alben ohne Intro, da fehlt mir immer ein bisschen was, aber gut, das kann ich verschmerzen. Ja, tatsächlich ist es ein sehr guter Opener sogar. Von der Komposition her ist es fast eine klassische Halloween-Nummer.
Kann man so sagen. Ich finde aber wirklich, also er ist als Opener gut geeignet, aber es ist nicht das, was du unbedingt erwartest, genau, wenn du eine Halloween-Scheibe anmachst, weil du würdest ja erwarten, wenn man jetzt versucht, Rückbezüge zu Keeper 1 und 2 oder was auch immer zu machen, dass du erstmal einen schnellen Song hast, wie eben I'm Alive oder Eagle Fly Free, ne, wo der, ja, die Double Bass direkt durchgetreten wird. Und das hast du hier nicht. Es fängt sogar relativ verhalten erstmal an. Quasi, also du hast vielleicht doch schon ein Intro, aber zugehörig zum eigentlichen Song.
Ja, so ein kleines bisschen. Aber dann entwickelt sich da wirklich ein schöner Mittempo-Song draus, der die Geschwindigkeit dann auch ein kleines bisschen anzieht. Wer meinst du, hat es geschrieben?
Also mein Tipp wäre gewesen, dass das eine Zusammenarbeit von Andy Deris und Kai Hansen ist, weil das mich so ein bisschen vom Vibe her an Pumpkins United erinnert hat. Und da war, glaube ich, auch dieses Gespann als Songwriter-Duo beteiligt.
Ja, ist es tatsächlich. In einem Interview habe ich gelesen, dass Andy das Stück halt rumgeschickt hat und Kai ihn quasi minütlich mit WhatsApps bombardiert hat. Mach doch mal hier und guck mal, das könnte man auch so machen und was hältst du hiervon? Und er irgendwann gesagt hat, weißt du was, bauen einfach deinen Mittelteil ein und den machst du dann auch selber. Denn der gute Kai singt tatsächlich auch auf diesem Stück mit. Richtig. Und Kieske
fehlt bei diesem fehlt. Song. Also man hat wirklich im Opener Andy Deris und Kai Hansen, also nicht nur an den Songwriting-Credits, sondern auch an den Vocals. Kai Hansen, wie bereits erwähnt, im Mittelteil, der dann halt so ein typischer, ja, Kai Hansen getragener Mittelteil ist.
Also ne? So ein Queen-Gamma-Ray-typisches, ja, Ding. Also wenn man das hört, dann weiß man, was wir meinen.
Also rausgenommenes Schlagzeug, ne? Eine cleane E-Gitarre kommt dann in der Regel und Kai Hansen packt seine Stimme aus und treibt sie auch in sehr beachtliche Höhen mal wieder, wie ich finde, ne? So gegen Ende des Mittelparts.
Er klingt verdammt gut.
Das ist so. Und als kleinen Gag hat man dann den Refrain, der übrigens ein mega Ohrwurm vom ersten Hören ist, hat man ihn nochmal, ja, in dieses Akustikgewand eingebettet. Ne? Also der akustische Mittelteil kommt, dann wird der Refrain auch so zurückgenommen nochmal gesungen, bevor es ihn dann zum Ende nochmal in der schnellen Variante gibt. Und diese 6 Minuten und 21 Sekunden, muss man wirklich sagen, die merkt man nicht. Das vergeht wie im Flug und man vermisst, auch wenn das jetzt fies klingt, Herrn Kieske auf diesem Song überhaupt nicht.
Nee, tatsächlich nicht.
Aber dafür darf der gute Michi Kieske natürlich beim nächsten Song glänzen. Eine Sache, die ich noch erwähnen wollte, war, der Song, also Giants on the Run, hat so einen Part, wo kommt We are Giants. Das hat mich irgendwie an Freedom Call erinnert.
Oh.
Wobei Freedom Call ja irgendwie dann auch, ja, wieder von Halloween inspiriert sind. Ne?
Richtig. Aber das ist halt genau dieses, was ich auch viel mit Gamma Ray assoziiere. Das ist, ja, das ist fast Queen-artige.
Ja, so bombastische, ja, ja, genau. So, bop, 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 so. Ja. Da stehen ganz viele hintereinander, erheben die Fäuste und jetzt geht's los.
Ja, also ein sehr guter, nicht unbedingt typischer, aber sehr, sehr guter Opener.
Auf jeden Fall. Song 2 hört dann auf den Titel Savior of the World, dauert 4 Minuten 15. Und mein Tipp wäre gewesen, dass das eine Michael Weikart-Komposition ist.
Da würde ich mit dir voll mitgehen, weil das ist so ein sehr typischer Song und hier zeigt Herr Kieske, was er kann und geht wirklich teilweise schon in sehr, sehr hohe Höhen.
Das auf jeden Fall, aber am Anfang gar nicht. Also der Strophenteil, nein, ist für Kieskes Verhältnis sehr tief.
Genau, in der Strophe nicht, sondern im Refrain geht er sehr, sehr hoch. Ja, vielleicht schon fast an die Grenze, wo es anfängt weh zu tun.
Du meinst für ihn beim Singen oder für den Hörer?
Das lasse ich jetzt hier mal frei im Raum stehen. Nein,
weil weh tut nicht. Michael Kieskes Stimme nie.
Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube schon, dass das so ein Stück ist, wo man sich live vielleicht um die hohen Töne ab und an mal rumdrücken würde.
Das könnte sehr gut sein. Und das ist, würde ich jetzt sagen, wirklich so eine klassische Halloween-Nummer, wie du sie eigentlich auf fast jedem Halloween-Album finden kannst. Es ist die durchgetretene Double Bass ist drin, du hast diese fröhlichen Vibes im Refrain. Auch hier hast du wieder einen Refrain, der absolut und sofort ins Ohr geht. Und was mir auch wieder mal beim Album sehr gut aufgefallen ist, was Halloween ja grundsätzlich machen, wenn die jetzt einen Refrain haben, der irgendwie vier Textzeilen beinhaltet, hast du es aber nicht, dass einfach viermal die gleiche Melodie kommt. Ne? Du hast wirklich immer einen langen Aufbau, ne? Mit hoch und tief und weiß ich nicht was. Und das ist hier natürlich auch sehr schön wieder mal gemacht. Und es ist eine Kiske-Solo-Nummer vom Gesang her. Es ist der typische Happy-Song. Und was ich mir noch aufgeschrieben habe, wenn das jetzt die erste Single gewesen wäre, hätten, glaube ich, alle erstmal gefeiert wahrscheinlich, die genau das hören wollten. Und es gibt, glaube ich, einen guten Grund, warum man so etwas eben nicht als Single genommen hat.
Welchen?
Ja, weil man, glaube ich, die Leute vielleicht schon so ein bisschen ihnen zeigen wollte, hey, wir machen nicht nur das, wir machen auch andere Dinge.
Das stimmt. Also das ist tatsächlich so ein Stück, was mir auf dem Vorgängeralbum ein bisschen gefehlt hat. Dieses typisch Halloween.
Der Happy Metal,
genau, wo ich auf den Urzügen. Ne, wo ich auf dem Vorgänger wirklich gedacht habe, als ich die Bonusstücke gehört habe. Ja, das ist eigentlich das, was ich viel lieber hätte hören wollen, weil das Album war schon teilweise Arbeit, sich das wirklich komplett zu erschließen, weil einfach wahnsinnig viel passiert ist. Nicht, dass hier nicht weniger passiert, aber da habe ich gedacht, warum haben sie die Stücke wirklich nur auf eine Bonus-CD gepackt? Ja, weil sie eben so typisch sind. Und jetzt hat man sich einfach getraut mit Savior of the World, und ich kann es ja auch schon mal vorweggreifen, da kommen noch ein paar ähnliche, tatsächlich diesen, ja, könnte von Keeper 1 oder 2 sein, Vibe einfach wirklich wieder voll zuzulassen. Man schämt sich nicht mehr für irgendwas, was man mal gemacht hat, sondern bringt es wirklich ins Hier und Jetzt und ja, traut sich die Halloween-DNA wieder richtig weit nach vorne zu bringen in diesen Track.
Das kann man genauso stehen lassen und viel mehr kann man dazu, glaube ich, auch gar nicht mehr sagen.
Nee, außer dass es, wie du schon sagtest, ein verfluchter Ohrwurm ist, den du nach dem ersten Hören einfach nicht mehr aus dem Schädel kriegst.
Und bei Ohrwürmern bleiben wir auch, denn auch der nächste Song ist ein vollkommener Ohrwurm. Und wir haben eben ja gesagt, das ist so klassisches Keeper-Songwriting. Hier bist du auch bei sehr klassischem Songwriting, aber halt nicht für die Keeper-Phase. Weil mein Tipp wäre, dass der Song A Little is a Little Too Much von Andy Deris komponiert ist.
So ist es.
Fakt oder auch eine Vermutung?
Fakt.
Okay, weil das hätte mich auch wirklich schwer gewundert, wenn da jemand anders Credits dran hätte. Andy Deris hat Halloween mitgeprägt und er ist halt der Typ, der eben nicht diesen Speed Metal auspackt. Er packt immer sehr, ja, mittempoartige Sachen aus. Er packt auch Sachen aus, wo eben nicht die Gitarre oder Twin-Gitarren das tragende Element sind, sondern wo halt wirklich auch mal wie hier Keyboards, ne, zum Einsatz kommen und auch durchaus mal als bestimmendes Element. Jetzt muss man sich nicht entsetzt sagen, oh Gott, ich meine, das haben Halloween schon vor 30 Jahren gemacht. Also das ist jetzt nichts wirklich, wo man denkt, meine Güte, das habe ich so noch nie gehört. Am Gesang, ja, Herrn Hansen haben wir hier nicht, Herrn Kiske und Herrn Deris haben wir an den Lead Vocals.
Genau.
Und sie machen hier einen sehr coolen Wechsel so in den Strophen. Ne? Also das, ja. Nicht von Zeile zu Zeile, ich glaube, es sind immer zwei Zeilen, singt der andere und der andere antwortet dann quasi,
ja,
drauf.
Ja, genau, es ist ein Call and Response so ein bisschen. Ja.
Wo man so direkt irgendwie die Live at Budokan DVD vor Augen hat mit Skyfall zu Beginn, wo sie ja auf den unterschiedlichen Seiten der Bühne stehen. Mhm. Und dann immer so, der eine singt erst von da, dann antwortet der andere. Also das hat man irgendwie vor Augen direkt, ne?
Ja, definitiv. Also es gibt auch ein Snippet auf Social Media, wo Kai Hansen Gitarrenparts aus dem Song probt für die Tour. Mhm. Also ich denke mal, die Chance ist groß, dass man den auf den nächsten Konzerten hören wird und das auch völlig zu Recht, weil das ist so ein mega krasser Ohrwurm, der aber die poppige Seite von Halloween zeigt.
Richtig. Und bis hierher wirkt er dann auch nicht wie ein Fremdkörper, weil du hast jetzt drei Songs und jeder ist
ja
völlig anders.
Genau.
Du hast diesen vielschichtigen Opener, dann hast du diesen ganz klassischen Speedtrack dahinter und dann diesen klassischen Andy Deris. Ja, Pop-Song klingt jetzt ein bisschen abwertend, aber er hat einen gewissen Pop-Appeal, eben halt durch die Keyboards und auch durch diese starke Fokussierung in den Strophen auf den Bass. Ne? Dass du Schlagzeug und Bass hörst, ist ja so klassisches, mein Gott, Pop-Songwriting, ne? Dass du für die Strophe alles so ein bisschen zurücknimmst, damit der Gesang sehr stark im Vordergrund stehen kann. Und das hast du hier. Und also wenn man Andy Deris Songs mag, kommt man an der Nummer nicht vorbei. Alle, die jetzt sagen, oh, dieses Hardrock-Gedöns ist doch kacke. Nee, Leute, es passt wunderbar an dieser Stelle.
Genau. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Ist
Außer, ich glaube, die Spielzeit haben wir nicht erwähnt. 3:30
Also wäre sogar klassische Radiosingle. Genau, klassische Single-Laufzeit, ganz klar.
Aber ist es nicht, ne? Es ist keine Single, noch nicht. Bis hierher gewesen.
Noch nicht. Aber Best Time hat man ja auch erst als dritte oder vierte Single ausgekoppelt aus dem letzten Album.
Genau.
Von daher.
Ja, Mike, dann darfst du gerne mal übernehmen. Song Nummer 4, wie heißt denn der?
Ja, We Can Be Gods heißt der, geht 5:11. Songwriter, geraten. Ich habe erst überlegt, ob es eine Weikart-Nummer ist, aber ich würde eher darauf tippen, dass es eine Hansen-Nummer ist.
Würde ich auch mitgehen, weil diese Assoziation habe ich durch die Eröffnung. Der Song wird von einem, in Anführungsstrichen, harten Gitarrenriff eröffnet, also hart im Halloween-Kosmos. Ne? Jetzt nicht irgendwie Death-Thrash-Metal-artig, aber schon wie halt auch Ride the Sky. Ne? Du hast halt so einen Tusch und dann das ist für Halloween-Verhältnisse ja schon was, wo man sagen kann, das ist ein hartes Gitarrenriff. Am Gesang haben wir diesmal auch alle drei, wenn ich mich nicht völlig verhört habe.
Ich hätte jetzt gesagt, hauptsächlich Kieske und Hansen, aber
ja,
es kann natürlich auch sein, dass Andi da irgendwo auch ein bisschen mitmacht. Aber,
also in den Chören auf jeden Fall.
Okay, in den Chören kann das, mag das sein, aber.
Was mir direkt aufgefallen ist, du hast eine lange Solo-Passage in diesem Song. Also in den bisherigen Songs waren zwar auch Solo-Passagen drin, aber jetzt nicht unbedingt lange Solo-Passagen, auch wenn der Opener knapp 6,5 Minuten geht, hatte er ja diesen getragenen Mittelteil, der dir natürlich in Anführungsstrichen Zeit für ein Solo klaut. Hier ist wirklich mal diese typische Halloween-artige lange Solo-Passage, auch mit diesem klassischen Wechsel, ne? Wie halt auch beim Gesang, ne? Call and Response. Auf der einen Seite spielt der eine, auf der anderen spielt der andere, so ungefähr. Wo du auch wieder direkt diese Wohlfühlatmosphäre hast. Ne? So kennst du Halloween. Also nicht, als Roland Grapo dabei war. Ich habe ja mal gehört, Roland Grapo wollte nie sich Solo-Passagen teilen oder so. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber das ist halt so dieses Typische, ne, was man auch von den Keeper-Alben halt kannte. Du hast zwei Solo-Gitarristen und die teilen sich die Solo-Einlagen auf, spielen auch gerne mal Harmonie und genau das hast du hier.
Genau, und da haben wir hier im Gegensatz zu Nummer 2, Savior of the World, den Happy-Song, haben wir hier den etwas härteren Halloween-Song, aber auch ganz klassisch Halloween, wie man sie kennt und wie man ja, sie auch erkennen würde, wenn man den Song irgendwo blind hört. Wüsste, glaube ich, jeder, das ist Halloween. Aber vierter Song, wieder anders. Und trotzdem, bis hierhin, hört man das Album in einem Guss durch.
Was ich noch ergänzen würde, ich finde, es könnte auch wirklich eine Gamma-Ray-Nummer sein. Ne?
Also ja, klar. Da hast du definitiv den fetten Hansen-Touch drin, ja.
Weil Kai Hansen hat ja sicher auch eine typische Handschrift in Halloween-Songs gehabt, aber Gamma Ray habe ich ja immer, würde ich immer sagen, das war ein bisschen theatralischer. Und diesen Aspekt hast du hier auf jeden Fall drin, dass es nicht dieses pure Runtergeniedel von fröhlichen Melodien ist.
Nee, das ist wahr. Das hat wirklich das ganze Album hat teilweise einen ziemlichen Gamma Ray-Touch hier und da.
Das auf jeden Fall. Also, und was man hier noch erwähnen kann, ist, dass der Refrain auch von einem Piano unterstützt wird. Also jetzt nicht so präsent wie zum Beispiel bei If I Could Fly, wo es ja das tragende Instrument quasi ist. Aber es ist auf jeden Fall gut hörbar. Und es muss auch genau da sein, glaube ich.
Sonst wird was fehlen. Ja, das gibt einen wunderbaren Effekt, dieses Piano. Das ist
und es spielt nicht viel. Es spielt nicht viel, aber wenn es nicht da
wäre. Genau, das gehört einfach dahin. Das ist super.
Und Piano ist dann auch die perfekte Überleitung für den nächsten Song. Into the Sun heißt der, mit 3:40 auch beste Single-Länge.
Ja.
Und wir haben das Piano-Intro auf jeden Fall. Und wir haben die Ballade.
Wir haben die Ballade. Die Ballade, die schon fürs letzte Album zur Diskussion stand, aber im Endeffekt nicht gepasst hat. Man hat nicht das richtige Arrangement gefunden, natürlich. Und mein erster Gedanke ist, dass was Deris und Kieske da machen, das ist Vokalsex. Die Stimmen, die fließen so ineinander, die sind so harmonisch. Das ist unglaublich.
Dazu muss man vielleicht erklären, um das zu verstehen, was Mike meint, im Bridge-Part dieses Songs gibt es eine überlappende Gesangspassage, jetzt fange ich auch schon so an, eine überlappende Gesangspassage, also wo sie gegenseitig das so stetig quasi fortführen und das greift ständig ineinander. Und ich glaube, jeder kennt das, wenn du einen Song hast, wo zwei verschiedene Sänger ja nicht wirklich miteinander wettstreiten, ne, aber so miteinander sich überlappend betätigen, kann das auch schnell in die Hose gehen.
Ja.
Aber hier ist es wirklich, es wirkt vollkommen Natürlich, das fließt einfach. Mein Tipp wäre, es ist eine Andy Deris-Komposition.
Das würde ich auch sagen, ich weiß es aber nicht. Ich meine aber ja.
Weil jeder weiß, If I Could Fly hat auch Andy Deris komponiert und auch das war ein Song, der so ähnlich wie der offenbar länger mal in der Schublade gelegen hat, weil er nicht passte, bis man ihn damals bei The Dark Ride aus dem Hut gezogen hat.
Into the Sun könnte tatsächlich in manchen Aspekten schon ein Bond-Song sein, so von dem Bombast und allem. Also da geht für mich die Sonne auf.
Ja, und dabei startet er halt, wie gesagt, sehr simpel. Ne? Du hast das Piano, ja, ja. Wobei, wo die beiden drauf singen. Du hast diese überlappenden Passagen für die Bridge. Dann hast du einen wirklich epischen Refrain, auch mit ein bisschen Orchestrierung unterfüttert. Mhm. Und für die zweite Strophe macht man es dann genau, wie man bei Powerballaden es halt tut. Dann setzt das Schlagzeug dazu und der Bass ein. Und natürlich, da kommt dann, und das Orchester, da kommt dann der Gesang wieder drauf. Also das ist Bilderbuch Powerballade, obwohl wirklich Powerballade.
Nee, ist es auch nicht.
Es ist halt so ein typischer, epischer, ich weiß, Ballade ist es im klassischen Sinne nicht. Es ist so ein Power-Song irgendwie. Ich kann es nicht genau beschreiben.
Es ist schon eine Ballade, aber Gerüchten zufolge ist einer der Gründe, warum der Song ist, so geworden ist, wie er ist, weil irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wer aus der Band es war oder ob es der Produzent war, zum Danny Löble, zum Schlagzeuger gesagt hat, spiel das mal und stell dir dabei vor, du würdest in der Band von Adele spielen. Und dann ist der Song wohl aufgegangen und dann haben sie das gehabt. Weil der war wohl mal tatsächlich arrangiert wie so eine Scorpions typische 80er Powerballade. Dann war er wohl mal eine Pianoballade. Den muss es wohl in zig verschiedenen Versionen und Arrangements gegeben haben, bis so dieses Spiel mal, als wenn du bei Adele wärst, den Knoten wohl zum Platzen gebracht hat.
Wo man ja sieht, manchmal haben auch externe Leute Einfluss auf eine Band, ne? Und offenbar guten.
Wie gesagt, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, das habe ich jetzt einfach nicht mehr im Kopf, aber das fand ich schon sehr schön. Überhaupt Schlagzeug. Wenn du bei den 5 Songs, die ja wirklich stilistisch bisher komplett unterschiedlich sind, mal auf das Schlagzeug hörst, hast du ja bei vielen Aufnahmen hast du ja so ein immer gleiches Schlagzeug.
Ja klar, weil es ja auch normalisiert wird und sonst was, damit du immer ein möglichst volles Klangbild hast und ein möglichst identisches auch.
Auf dem Album soll angeblich Danny Löble jeden Song auf 3 verschiedenen Drumkits eingespielt haben. Und man hat sich dann tatsächlich für jeden Song überlegt, welcher Sound passt am besten. Und wenn man da wirklich mal drauf achtet, der Schlagzeugsound bei Giants on the Run ist ein ganz anderer als bei We Can Be Gods. Bei We Can Be Gods ballert der wesentlich mehr. Es ist wirklich härter und kantiger. Und bei Giants on the Run hat er sowas Fluffiges.
Ja.
Es ist schon wirklich spannend, wie man da wirklich mit Klängen spielt und wie viel Aufwand man da betrieben hat. Und wir sind jetzt bei der Hälfte.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben Halbzeit und jetzt wird vielleicht mancher denken, okay, jetzt wiederholt sich's, oder? Nein, natürlich nicht. Okay, es wiederholt sich insofern, weil den Song kennt man, weil er hat für Diskussionen gesorgt, wobei ich behaupte, man könnte jetzt böswillig behaupten, das war doch gewollte Provokation.
Ja, das ist halt, This is Tokyo ist so die typische Deris-Rocknummer.
Ja.
Gesanglich wieder unterstützt von Michael Kieske. Ja, es geht darum, im Text äußert die Band oder erstmal nur Andy und dann am Ende die ganze Band ihre Liebe zum Land Japan und eben, weil This is Japan klang scheiße, This is Tokyo klang besser und deswegen haben sie es halt
Wie in Tokio.
Ist halt dieser Text so entstanden. Ich fand den, als der vorab rauskam, auch eher so semi-gut, weil ich dachte so, ja, okay.
Ist kein Skyfall, ne?
Ist nicht schlecht, aber andererseits, ne, man kann nicht immer einen Skyfall als ersten Song rausballern.
Ja.
Für Halloween und für das, was sie in den ganzen letzten Jahren auch vor der Reunion gemacht haben, ist das ein ganz typischer Deris Halloween-Pop-Rocker, wie er auf fast jedem Album irgendwo steht. Ich könnte jetzt oder böswillig sagen, die Stimme von Michi wertet das Ding nochmal gewaltig auf. Im Albumkontext finde ich den an der Stelle genau da gelungen und genau da gehört er hin und da fließt er auch wesentlich besser, als wenn man ihn als Standalone-Track hört.
Ja.
Ganz komisch.
Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Wir hatten ja vorher eher die ruhigen Töne. Jetzt ziehst du in Anführungsstrichen den Härtegrad minimal zumindest an mit diesem Song. Ne? bevor man dann zum nächsten Song kommt, den man schon kennen kann. Also an dieser Stelle wirkt er wirklich sehr schön für den Spannungsaufbau des gesamten Albums. Wenn man wirklich mal ein Album als Gesamtkunstwerk betrachtet und nicht nur als Summe einzelner Songs. Also an dieser Stelle ist er wirklich sehr clever produziert. Was hier besonders, finde ich, mal wieder auffällt, Andy Deris, wenn der Songs schreibt, der greift selten auf so klassische Riffs zurück, die du für einen Metal-Song verwenden würdest. Also irgendwelche Achtel, Sechzehntel oder sonst was auf der Gitarre. Macht er ja nicht. Nee. Darum hast du hier ja eine unverzerrte Gitarre im ersten Teil der Strophe. Und das ist, finde ich, auch so eine ganz typische Sache, die Andy Deris halt macht. Wenn der Songs komponiert, er hat irgendwann mal gesagt, der sitzt irgendwie vorm Fernseher oder so, hat seine Gitarre in der Hand und spielt irgendwie drauf rum und irgendwann hat er irgendwas gespielt, wo er denkt, oh, das war cool, wie ging das eigentlich? Und ich finde, sowas merkst du halt, das sind Dinge, die entstehen durch Ausprobieren und nicht nur durch, was weiß ich, wenn du überlegst, was soll ich jetzt tun? Also das fliegt dir irgendwie zu und dann guckst du halt, was du daraus machen kannst.
Ja.
Und das meine ich absolut positiv.
Ja, also wie gesagt, der Song passt auf das Album, Punkt.
Richtig. Und ich glaube, wie gesagt, schon, dass man sehr bewusst den als erste Single genommen hat, vielleicht nicht um zu provozieren, aber um ganz bewusst zu sagen, Leute, das gehört auch zu Halloween und das wird auch auf dem Album sein. Hm. Und eben nicht nur, also wie einfach hätte man es sich machen können, wie ich es vorhin schon sagte, mit Savior of the World als erste Single und alle, hey, jawohl.
Ja, man ist schon hingegangen und hat sich einen Song ausgesucht, auf dem beide Sänger zu hören sind, also beide Hauptsänger. Halloween sagen ja immer, wir haben 2,5 Sänger. Wobei das auf dem Album tatsächlich meiner Meinung nach nicht stimmt. Da hat Hansen einen ganz großen Anteil im Gegensatz zum Vorgänger. Machen wir weiter mit.
Genau, mit dem Song, den man auch schon kennen kann. Es ist der längste Song auf der Platte. Universe Gravity for Hearts, 8 Minuten 24. Und das hat mich wirklich sehr überrascht, weil das kann man ja wirklich schon nachgucken, weil wenn der Song auf Spotify oder auf irgendeinem Streamingdienst ist, kann man sich ja den Komponisten angucken. Ich hätte Stein und Bein geschworen, dass das doch irgendjemand verbrochen haben muss, der aus der Halloween-Ursuppe kommt. Also hätten es eigentlich theoretisch nur Michael Weikart oder Kai Hansen sein können, aber er ist tatsächlich von Sascha Gerstner.
Und zwar komplett alleine, auch dieser, ich sag mal, der Gamma-Ray-Teil im hinteren Teil des Songs, wo ich meine Hand für ins Feuer gelegt hätte, dass, wie bei Giants on the Run, den Hansen da noch reingefrickelt hat. Das Ding ist komplett von Sascha Gerstner. Und wie hat Michi Kieske im Interview so schön gesagt, ja, da hat er den Halloween-Songwriting-Satz-Baukasten genommen und hat einen schönen, ganz typischen Halloween-Song zusammengeklöppelt. Oh, das darf er ja. Der spielt ja bei Halloween.
Also einen typischen Song, der so in die Richtung Longtrack geht, ne? Weil mit 8,5 Minuten fast ist das ja schon auf jeden Fall ein Longtrack. Mich hat der Anfang tatsächlich an Skyfall erinnert. Also im ersten Moment habe ich gedacht, oh, kommt jetzt Skyfall Teil 2, weswegen ich vielleicht auch wirklich eher Kai Hansen als Komponist hier vermutet hätte. Aber nee. Was mir sonst aufgefallen ist, du hast erstmal sehr viel Kieske am Anfang im Song. Also weil das ja auch genau die Art von Musik ist, wofür du einen Michael Kieske brauchst.
Das ist der Vocal Sweet Spot für Kieske einfach. Das ist ihm halt auch auf den Leib komponiert, ne?
Absolut. Und dann hast du, wie üblich, einen Mittelteil, ne, wo dann das Tempo mal rausgenommen wird, wo du dann auch dieses schlagende Herz, soll es glaube ich sein, hörst. Ne? Und dann hast du auch diese ganz typische Solo-Passage, die zu einem Halloween-Song auf den Keeper-Alben dazugehört hast. Also, dass die beiden, okay, mittlerweile sind es drei Gitarren, dass du eine Rhythmusgitarre eigentlich hast und darüber spielen zwei Gitarren Harmonien, bevor man dann wieder in den Solo-Battle reinkommt. Ne? Du hast diesen Harmonie-Part, der in den Solo-Battle quasi überleitet. Das ist so Keeper of the Seven Keys oder Halloween. Ne? Ja. Also Halloween mit A, der Song. Da hast du so Passagen auch genau drin und du denkst unweigerlich daran. Und ich finde es absolut erstaunlich, wirklich, dass Sascha Gerstner es hinbekommen hat, diesen Vibe so einzufangen, ohne dass es irgendwie plump oder billig wirkt. Es klingt einfach genau richtig.
Genau, es klingt genau richtig, genau so. Und im hinteren Teil hört man dann viel Hansen. Mhm. Das ist auch der Teil, der allerdings nicht wegen des Gesangs, sondern einfach wegen der Musik auch wieder mal ein bisschen an Gamma Ray erinnert.
Ja. Also das ist ja das, was wir vorhin schon meinten. Gamma Ray waren ein bisschen theatralischer. Die alten Halloween-Sachen waren ja immer noch sehr, sehr direkt, würde ich mal sagen. Und Gamma Ray war ja immer schon so ein wenn wir jetzt mal die ersten Alben auslassen, ne, so ab Land of the Free, war das ja immer so ein bisschen verspielter und bombastischer, so ein bisschen dramatischer auch. Ne?
Aber das, auch wenn das jetzt so klingt, als hätte man hier zwei verschiedene Stücke aneinander geplöppelt, nee, die durch eine Solopassage verbunden sind. Nein, das Ding ist wirklich super durchkomponiert. Und 8 Minuten 24, fast 8,5 Minuten, das Ding hörst du und du meinst, das sind 3 Minuten rum.
Ja, also das muss man wirklich sagen. Wie generell, die Platte geht ja um die 50 Minuten, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Also das fühlt sich nicht so an. Ich bin auch immer wieder erstaunt, wenn man sie hört. Weil wenn man bei This is Tokyo ankommt, weiß man ja, oh, die Hälfte ist schon rum. Also wenn der Song rum ist, mehr als die Hälfte. Und das hat sich nicht so angefühlt.
Nee, definitiv nicht.
Jetzt hinten raus packt man noch mal ein paar kurze Stücke dann aus. Hand of God heißt der nächste Song. 3 Minuten 45. In meiner Wahrnehmung hat man da fast nur Andy Deres am Gesang.
Mm, richtig.
Und mein Tipp, ich habe zwei Tipps gehabt, wer es komponiert haben könnte. Entweder wieder Andy Deres oder vielleicht auch Sascha Gerstner, weil er hat auch so ganz bestimmte Arten, wie er komponiert. Man kennt ja auch sowas dann halt wie Best Time war ja von ihm. Ne? Mhm. Und das klingt jetzt nicht eins zu eins wie Best Time, aber nein, es hat so ein bisschen diesen, einen ganz bestimmten Vibe, kann man da spüren.
Es ist ein Sascha Gerstner-Song. Und der schon fast so ein bisschen Alternative-Rock-Note hat.
Ja, irgendwie schon.
Von der Songstruktur her. Und gesungen wird da sehr dramatisch von Andy Deris. Ist tatsächlich stilistisch ein bisschen ein Ausreißer auf dem Album. Aber trotzdem passt der da wunderbar rein, um nach diesem ganz typischen Halloween-Epic-Song das ganze Album wieder so ein bisschen zu erden und auf den Boden zu bringen.
Ja.
Hat eine total starke Gitarrenmelodie, weshalb ich am Anfang tatsächlich gedacht hätte, dass das eine Weikart-Nummer wäre, aufgrund dieser Gitarre, die sich da durch den Song zieht. Aber nö, es ist eine Gerstner-Nummer.
Also dafür hätte ich aber wirklich gedacht, für eine Komposition von Weiki ist
sie zu einfach.
Ja, das vielleicht aber auch, wenn es jetzt blöd klingt, auch nicht so fröhlich genug. Genau. Ne? Walki hat ja immer diesen Happy-Vibe. Und das ist ja eigentlich schon, also auch der Refrain ist ja nicht der typische Michael Kiske Halloween-Refrain, wo du immer denkst, höher, schneller, weiter. Sondern im Gegenteil, es geht ja sogar ziemlich runter, tief.
Genau.
Die Melodie geht nach unten.
Genau, die Melodie geht nach unten. Genau, ja, das ist es. Die Melodie geht nach unten.
Und es ist ja auch lustig, es fühlt sich so ein bisschen an, diese Melodiefolge, wie eine Treppe. Ne? Das geht so dö, 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 dö. Ja, und es geht ja darum,
bevor genau ich so spielst die Gitarre dann halt auch mit. Also es ist ein, wie gesagt, stilistisch mal wieder was so im Halloween-Kosmos eher so ein bisschen am Rand vorkommt, aber einfach nur geil.
Und es passt ja auch textlich, ne? Es geht nach unten und es geht ja darum, ne? Bevor ich sterbe, was passiert denn dann?
Ja.
Der Abstieg nach unten. Ja, vielleicht ein bisschen überinterpretiert, aber ich glaube schon, dass das durchaus bewusst so Hand in Hand geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Zufall ist.
Nee, das glaube ich auch nicht. Das nächste Stück ist Under the Moonlight mit 3 Minuten 8, glaube ich, das kürzeste auf dem Album, wenn mich nicht alles täuscht.
Jawohl, und auch sicherlich eines der kürzesten Halloween-Stücke überhaupt. Bewusst fällt mir jetzt nur so als echter Song Mrs. God ein, oder? Was noch kürzer ist.
Living Ain't No Crime ist, glaube ich, auch nicht viel länger.
Ich glaube schon, also Mrs. God knackt nicht mal die 3 Minuten.
Nee, genau, der bleibt unter 3 Minuten, das stimmt.
Es ist auf jeden Fall einer der kürzesten Halloween-Songs, wenn man jetzt Intro-Songs nicht als Song wertet, aller Zeiten, würde ich behaupten.
Ja, und wahrscheinlich einer der fröhlichsten.
Zumindest, weil, was dieses Album angeht.
Weil da, wo Hand of God gerade noch wirklich so ein bisschen Theatralik und eine gewisse
Schwermut,
vielleicht einen gewissen Dark Ride-Vibe reingebracht hat, sind wir jetzt wieder auf einem Stück, wo ich gedacht hätte, das ist doch von Keeper 2 übrig geblieben. Das kann doch gar nicht anders.
Das ist in der Tat so.
Die Leute, die Halloween dafür kritisieren, dass sie Kinderliedmelodien verwenden oder zu fröhlich sind.
Die finden hier Futter.
Die finden hier Futter. Das ist Happy Hippo Metal. Happy Hippo Halloween Metal par excellence.
Das ist kein Happy Hippo Metal. Ich habe mir hier aufgeschrieben, das ist Hanseaten Happy Metal. Weil, das muss man ja wirklich mal sagen, Halloween haben zwar diese Spielart sicherlich mitbegründet, aber dieses wirklich so teilweise albern klingende, das haben Halloween in meinen Ohren nie gemacht. Sie hatten diese fröhlichen Ansätze, sie hatten diese, ja, wie manche gesagt haben, Kinderliedmelodien, ne? Haben sie sicherlich gehabt, aber nicht dieses Alberne.
Nein, sie waren nie, ja, wobei, wenn du dir den Text von Rise and Fall oder so durchliest, oder, ne, da sind schon Albernheiten und Zoten drin, muss man mal, ja nun mal sagen, aber trotzdem, aber da schweifen wir jetzt ab, wenn man so ein Album wie Keeper und auch ein Dr. Steen, kein Chorus bei Dr. Steen ist gleich wie der andere.
Richtig, zumindest die letzte Zeile ist immer anders.
Nee, nicht nur das, auch was da musikalisch passiert.
Das ist auch so, ja.
Kein Chorus ist gleich und trotzdem hat man die Melodie im Kopf. Das ist progressives Songwriting, das ist, aber egal, da schweifen wir jetzt ab. Under the Moonlight. Fröhlicher, schöner, schunkliger Halloween-Weikart-Song, oder?
Ja, würde ich auch so sehen. Ich habe mir aufgeschrieben, er versprüht halt so dieses Rise and Fall-Vibe.
Genau.
Dieses alberne, aber nicht zu alberne. Ja, also,
Living Ain't No Crime wäre da noch so mit Living Under. Es ist einfach das so dieses lalala. Schön.
Und lustig ist auch, der Song hört irgendwie auf und man denkt, der wird noch weitergehen.
Ja.
Da passiert doch jetzt noch was, oder? Und dann, es fängt der nächste Song an.
Genau.
Unglaublich, wir sind echt schon beim letzten.
Bei Under the Moonlight hört man auch einmal ganz kurz nicht nur den Gesang von Michael Kieske, man hört auch Kai Hansen, nämlich direkt am Anfang. Er startet nämlich in den Song mit einem saftigen All Left und nicht mit All Right.
Das sind so Witze, die kann man wahrscheinlich nur lustig finden, wenn man dabei ist, ne?
Ja, weil er gerade ja auch mal ein bisschen auf die Schnauze bekommen hat wegen einem sehr unglücklichen Facebook-Post, den er mal losgelassen hat, der liebe Kai, wo Leute ihn dann so ein bisschen in die, ja, rechte Nazi-Ecke drücken wollten. Ja,
natürlich, gerade er. Wo lebt er nochmal? Und genau. Mit wem ist er verheiratet? Und
also, ein völliger Schwachsinn. Ja, etwas unglücklich gepostet, was er da damals gemacht hat. Und ich denke, da wird sein Management ihm auch mal ganz kurz gesagt haben, mein Lieber, Vorsicht, ne? nicht sowas machen. Und das kontert er hier jetzt halt mit einem Left.
Ja, aber mal im Ernst, wer Kai Hansen vorwirft, er könnte rechte Tendenzen haben.
Nein.
Das ist, also Entschuldigung, das ist ja sowas von aus der Luft gegriffen. Man muss sich ja nur mal, wie gesagt, angucken, wo lebt der gute Mann, mit wem ist der gute Mann verheiratet, ne? Und muss man da noch was ergänzen?
Nein, natürlich nicht.
Also, aber schön, dass man sowas dann so humorisch durchziehen kann. Also.
Ja, dann kommen wir leider auch schon zu Track Nummer 10.
Ja, und er heißt wie ein Gamma-Ray-Album, wenn ich mich nicht völlig irre.
Nein, er heißt nämlich Majestic.
Ja, aber heißt das Album nicht Majestic?
Nee.
Ach Gott. Oder
heißt das Album Majestic?
Der Song heißt Majesty und das Album heißt Majestic.
Sorry, doch, natürlich.
Also er kann es ja nicht sein lassen, der gute Herr Hansen. Also wenn der Song nicht von ihm ist, dann falle ich vom Glauben ab.
Der Song ist von ihm und tatsächlich ursprünglich auch für das Majestic-Album gedacht gewesen, aber aus irgendeinem Grund nicht fertig geworden oder nicht zufrieden damit gewesen, hinten rübergefallen.
Und 20 Jahre später
holt Kai ihn aus der Kiste und sie machen ein Halloween-Stück draus.
Na, er hat natürlich hörbar diesen Gamma-Ray-Vibe.
Natürlich.
Genau wie auch Skyfall ja absolut diesen Spirit von Somewhere Out in Space und Powerplant geatmet hat. Ne?
Also, natürlich.
Und hier ist es halt auch so, also,
was
soll man sagen?
Hier dürfen noch alle Sänger glänzen. Also ja. Hier singen wirklich alle drei und nicht nur einer so ein bisschen mal hier mit, sondern alle drei haben ihre Solo-Passagen, wechseln sich ab, singen miteinander. Ja, der Song ist einfach
majestätisch.
Da ist der Titel Programm. Also
und mit 8 Minuten und 8 Sekunden, auch der zweitlängste Track auf dem Album, da kann man relativ wenig drüber meckern. Das Ganze startet halt mit so einer Keyboard-Passage, ne, wo Kai Hansen dann jetzt eher spricht, als dass er singen würde. Und dann ja, singt er auch erstmal im Intro weiter. Ne? Also wenn dann der eigentliche Song wirklich losgeht mit cleaner Gitarre und auch mit ein bisschen Piano, bilde ich mir ein dazu, dann singt Kai Hansen erstmal und das ist schon so ein bisschen so Rebellion in Dreamland mäßig. Ne? So.
Ja, Mann, also das ist ein Gamma-Ray-Song, Punkt, den sie verhellowinisiert haben.
verhalloweenisiert. Sehr schönes Wort. Es sollte in den Duden aufgenommen werden, auf jeden Fall. Und trotzdem wirkt der Song nicht wie ein Fremdkörper, weil du diesen Kai Hansen-Vibe eben auch schon auf anderen Stücken hast. Und allein durch das Einbinden der anderen Sänger
natürlich
fühlt es sich eben völlig natürlich, organisch und sonst was an, dass man niemals das Gefühl hat, dass ein Song, der 20 Jahre irgendwo auf irgendeiner Festplatte verschimmelt ist oder so.
Nein, und es gab ja auch auf Gamma Ray-Alben immer wieder Stücke, wo man gedacht hätte, die hätten genauso gut bei Halloween stattfinden können. Und da Hansen nun mal jetzt seit 10 Jahren kein Gamma Ray-Album veröffentlicht hat, wenn mich nicht alles täuscht.
Es könnte sogar noch länger sein.
Also,
ich glaube sogar 14, aber egal. Nee,
ich glaube so.
Nein, 2014, nicht. Dann wären es 11 Jahre.
Achso, ja, gut, okay. Nicht 14 Jahre.
14 Jahre nicht, nein, sogar nicht.
Und er hat nun mal dieses Songwriting und was soll er verstecken? Und
genau.
Ja, auf dem letzten Album hat er halt nur Skyfall reingebracht und das dann eben aber auch den absoluten Hit und erste Single und ja, auch epischen Longtrack, das kann er halt einfach und das haben wir jetzt halt auch hier wieder.
Damit haben wir leider auch schon alle 10 Songs dieses Albums durch und würden jetzt mal so ein kleines Fazit ziehen.
Mike, hast du mal auf die letzten 2 Zeilen von dem Song geachtet?
Nee, tatsächlich nicht. Ist da wieder so was Verstecktes drin?
Weiß ich nicht, aber Michael Kieske singt da, "We are coming from outer space to savage the human race." Und damit endet das Album. Müssen wir uns Sorgen machen?
Okay, ich hätte jetzt gedacht, es wäre so ein Witz wie bei Skyfall, wo man am Ende ja ganz klar "Somewhere out in space" hört.
Nein, das ist es nicht. Aber
es ist halt auch thematisch genau die Kai Hansen-Nummer. Ne? Irgendwas mit den Außerirdischen, die irgendwie.
Ja, genau. Nur dass Michi Kieske, der eigentlich immer nur so positive Texte singen will, dann hat, wir vernichten die menschliche Rasse.
Naja, man wird älter und weiser, manche werden vielleicht älter und wilder.
Wer weiß. Nein, so, wir haben 10 Songs, wir haben einen Bonustrack auf dem Digipack, den wir aber noch nicht gehört haben.
Skandal, ne? Also gibt es immer noch einen Grund, das Album zu kaufen.
Natürlich.
Was man natürlich sowieso tut.
Und es gibt ein E-Book, auf dem sogar 4 Bonustracks sein werden.
Mein scheiß Kommerz,
ne? Ich weiß aber bis heute nicht, was das für 4 Tracks sind, ob da jetzt nur ein Single-Edit von Gravity drauf ist oder so. Keine Ahnung. Oder irgendwelche Instrumentalversionen. Wenn ja, haue ich denen das Airbook um die Ohren, das ich für teures Geld gekauft habe, vorbestellt habe. Ich hoffe, dass wir da noch ein bisschen Material kriegen. Denn einen Songwriter vermisse ich auf dem Album.
Herrn Kieske?
Nee, der schreibt keine Songs mehr für Halloween.
Nein,
weil er sagt, wir haben genug Songwriter. Wenn ich da auch noch drin rumstümper, das muss nicht sein.
Ja, Herrn Großkopf kann ja noch fehlen.
Genau. Auch der hat 2 Songs oder 2 seiner Songs sind aufgenommen worden. Und wie sagte er, die kommen für irgendwelche Bonusspirenzchen da drauf.
Er ist aber auch gefühlt immer so.
Genau, ne? Also irgendwie ist Markus halt so der Bonustrack-Lieferant.
Also ich kenne nur einen einzigen Song, den ich hier direkt nennen kann, den er mitkomponiert hat, der auf einem Album steht. Das ist Hell Was Made in Heaven.
Und auf dem letzten ist doch auch, glaube ich, wie heißt er denn? United We Are One.
Da hat er aber auch nur mitkomponiert. Ne? Der ist nicht komplett von
das
ihm,
meine ich. Das weiß ich jetzt gerade nicht.
Also wirklich, die Songs, die er komplett komponiert hat, sind meistens Bonustracks. Und ich meine auch, auf Pink Bubbles Go Ape gibt es auch mindestens einen Song, wo er auch mitkomponiert hat. Aber es ist wirklich sehr selten, dass ein Markus Großkopf-Song, also eine komplett von ihm komponierte Nummer, auf einem Album landet. Das kommt sehr selten vor. Ja.
Das ist wohl wahr. Ja, ich bin gespannt, was uns da noch erwartet. Ob wir da wirklich nochmal 4 zusätzliche Songs bekommen. Einen auf jeden Fall.
Also es wäre ja auch noch Zeit. Ne? Also 50 Minuten ist ja nicht die, ist ja heutzutage nicht mehr, obwohl mittlerweile schon wieder. Ne? Aber
genau.
Es gab ja Zeiten, wo man so 70 Minuten Alben rausgehauen hat, so nach dem Motto, ja, auf eine CD gehen 70 Minuten, mach die mal voll. Ne?
Ja, aber wie ist dein Fazit nach diesen 50 Minuten?
Also wir haben ja gewhatsappt, als ich dann das Album auch hatte. Und ich weiß, ich habe es einmal durchgehört und habe meinen ersten spontanen Eindruck in WhatsApp wie folgt formuliert. Das klingt wie Master of the Rings meets Land of the Free mit einer Portion Keeper of the Seven Keys Romantik. Und das würde ich auch immer noch so stehen lassen. Weil das ist für mich die Quintessenz des Ganzen. Du hast diese Art von Musik für die Halloween spätestens seit Master of the Rings stehen. Also durch den Eintritt von Daenerys hast du diese rockigen, poppigen Nummern, die aber trotzdem ultra gut funktionieren und mega ins Ohr gehen. Man denke nur an Master of the Rings, an einen Song wie Why. Den hätte es vorher nicht gegeben bei
das
Halloween.
Das ist wahr. Perfect Gentleman.
Genau, also diese etwas obskureren Sachen, die aber mittlerweile nicht mehr obskur sind, weil sie einfach dazugehören.
Richtig.
Dann hast du mit Kai Hansen eben dieses Gamma-Ray-artige, was vielleicht auch manchmal so in Queen-Dimensionen halt wirklich geht, ne? Dieses etwas ausladendere, opulentere, dramatischere Songwriting, was eben bei Gamma Ray erstmalig bei Land of the Free, finde ich, so richtig zum Ausdruck gekommen ist. Und dann hast du natürlich diese Keeper of the Seven Keys-Romantik allein durch Michael Kiske am Gesang und natürlich durch diese ein bis zwei Happy Hippo oder hanseatischen Happy Metal Songs da drin. Und das ist für mich die Quintessenz von diesem Album. Es klingt so, als hättest du diese drei, also nehmen wir Keeper 1 und 2, Land of the Free und Master of the Rings, als hättest du das irgendwie zusammengemixt und geguckt, was wird daraus? Und wer jetzt denkt, oh Gott, das muss ja ganz furchtbar sein. Nein, Mann, das ist einfach geil.
Genau, also ich habe wirklich, dadurch, dass ich halt auch sehr viel Musik hören darf und also sei es hier für diesen Podcast oder für powermetal.de, habe ich selten, dass ich wie früher, als man halt auch weniger CDs oder weniger Musik hatte, als man noch kein Streaming hatte, so ein Album wirklich über Wochen und Monate eigentlich in Endlosschleife gehört habe, hat. Das habe ich heute relativ selten.
Ja, und weil einfach viel zu viel da ist.
Genau, und dieses Album habe ich aber jetzt wirklich seit 3,5 Wochen, wie gesagt, täglich mindestens einmal fast komplett gehört. Weil mich das einfach von vorne bis hinten total begeistert. Und im Gegensatz zum Vorgänger, wo man, glaube ich, versucht hat, dieses allzu typisch Halloween nicht zu sehr in den Vordergrund zu rücken, sondern etwas Neues zu schaffen, hat man jetzt auf dem Album wirklich alle Einflüsse einfach zugelassen. Ohne Scheuklappen, ohne alles. Und was ich finde, das Album ist wesentlich luftiger. Das hat mehr Luft zum Atmen. Was vielleicht auch daran gelegen hat, dass auf dem letzten Album wirklich in jedem Song jeder Gitarrist irgendwo mal vorkommen musste und man darauf geachtet hat, dass ständig jeder was zu tun hat, wie Michi Kieske das so schön gesagt hat. Und auf dem Album eben man den Song wieder mehr in den Vordergrund gestellt hat und gesagt hat, okay, der kriegt das, was er braucht. Und wenn er halt mal nur zwei Gitarren braucht, dann sind da halt mal nur zwei Gitarren.
Ja. Also ich kann dazu noch Folgendes sagen. Ich fand das Vorgängeralbum, heißt ja schlicht Halloween, ich fand es damals gut, das weiß ich. Aber ich fand es nicht so gut, wie ich es gerne gefunden hätte. Das weiß ich noch, weil ich habe gedacht, das muss jetzt der Mega-Burner werden. Und wenn man jetzt sagt, ja, ich fand es in Anführungsstrichen nur gut, klingt das auch gemein. Also es war auf jeden Fall in meinen Top-10-Alben des Jahres, das weiß ich noch. Aber auch wenn das jetzt hart klingt, ich fand, es hatte so ein bisschen diesen Chamäleon-Effekt, so ein bisschen, weil es gibt ja Leute, die über Chamäleon sagen, da hast du von drei Leuten, die ein Soloalbum aufgenommen haben, die Songs einfach in Zufallswiedergabe auf ein Album gepackt, so ungefähr. Und ich fand halt, Halloween klingt noch, wie soll man das sagen? Da macht jeder sein Ding, aber man agiert nicht komplett so organisch als Band. Das ist hier, finde ich, viel besser. Vielleicht ist das genau diese Luftigkeit, die du meinst, dass man jedem den Raum gibt, den er braucht. Dass man eben wirklich, auf gut Deutsch mal gesagt, die Eier in der Hose hat, zu sagen, ja, dann singt Kiske eben nicht auf dem Opener, der hat doch den nächsten Song. Dann ist das halt so.
Ja, genau so ist es wahrscheinlich. Also beim ersten gemeinsamen 7er-Album hat man mich noch so ein bisschen mehr versucht, auch Extreme zu zeigen irgendwo. Also wenn ich da so an Out for the Glory denke.
Das ist der Opener, ne?
Genau.
Der ist ganz schön sperrig für einen Opener.
Der ist sperrig für einen Opener und der ist an manchen Stellen noch anstrengend, finde ich. Fear of the Fallen ist ein super Song, wie ich finde. Aber man braucht, bis man da drin ist, irgendwo. Und es ist also so ein Song wie Cyanide, dieser typische Deris-Rocker, der dann irgendwie da gar nicht so richtig reinpasst an die Stelle. Na, dann hat man einen Rocksong wie Angels, man hat dann den Happy Track Best Time, aber irgendwie hat man manchmal so das Gefühl, ja, das sind unterschiedliche Alben, die man da hört.
Genau.
Jetzt haben wir natürlich gerade ein Album beschrieben, wo alle 10 Songs irgendwie komplett unterschiedlich klingen.
Ja, aber es wirkt wie aus einem Guss.
Aber es wirkt organisch. Trotzdem wie aus einem Guss. So. Und das ist einfach das Geheimnis, was dieses Album irgendwo hat. Und ich habe mal irgendwo gelesen, das neue Album, also Giants and Monsters, müsste man sich erarbeiten.
Okay.
Das Gefühl hatte ich überhaupt nicht.
Nee, ich auch nicht, weil ich weiß, ich habe es, als dann eben der Streaming-Link da war, habe ich es angeschmissen. Und jeden Refrain hatte ich nach dem ersten Mal hören im Ohr. Ja. Also als er dann zum zweiten Mal kam, wusste ich, ah ja, we are Giants.
Genau, genau so ist mir das auch gegangen. Weil man hat die, also ich habe die E-Mail vormittags bekommen, morgens irgendwann, so gegen frühen Vormittag, ich war im Urlaub. Und mein erster Impuls war, Kopfhörer nehmen, hören. Und dann hat er gesagt, nee. Du wartest jetzt erstmal. Und habe wirklich bis zum Abend, bis 7, 8 Uhr oder so, mir wirklich Zeit gelassen, bis ich mir dann wirklich meine Schuhe angezogen habe und gesagt habe, so, ich gehe jetzt noch mal eine Runde spazieren, bin in die schöne Natur Hollands gelaufen, am Flüsschen lang gelaufen und habe das Album angemacht.
Hoffentlich mit gutem Netz.
Ich habe es doch downloaden dürfen. Ich habe doch nicht nur so einen Popel-Stream gekriegt wie du.
Ach ja, war ja fürs Interview. Entschuldigung.
Und ja, Gott sei Dank durfte ich es tatsächlich offline hören, sonst wäre es da vielleicht etwas schwierig geworden. Und ich glaube, die Leute, die mir entgegengekommen sind, müssen gedacht haben, da läuft so ein schwachsinniger Touri lang, weil ich wirklich nur gegrinst habe und weiß ich nicht. Das hat mich so mitgerissen, dieses Album, und habe dann eben gedacht, oh, jetzt warten wir mal ab, wie sich das über die nächsten paar Tage entwickelt. Es hat wirklich keine Sekunde nachgelassen. Und im Gegenteil, man entdeckt in jedem Stück was Neues. Und erst habe ich gedacht, boah Mensch, was weiß ich, Universe ist der absolute Burner. Dann am nächsten Tag war es dann aber, Savior of the World. Dann hat mich die Ballade am meisten begeistert. Und es ist einfach, jeder dieser Songs könnte eine Single sein. Bis auf This is Tokyo, aber die ist dummerweise leider geworden.
Ja, so ist das halt manchmal. Ne? Also ich habe ihn wirklich nicht so oft gehört, weil ich hatte ja leider nur die Online-Version. Und dadurch, dass ich in Wacken war, habe ich jetzt nicht in Wacken permanent dieses Album gestreamt. Aber auf jeden Fall war es so, ich habe es, glaube ich, eine Woche nicht gehört. Aber als ich es dann wieder angeschmissen habe, konnte ich trotzdem jeden Song direkt wieder mitpfeifen. Also ich verfalle eigentlich selten in Superlative. Aber das ist wirklich ein Album, wo ich denke, das wirst du auch noch in 10 Jahren dir anhören können und wir es immer noch genauso gut finden können. Es gibt ja so Alben, die sind Momente oder Momentaufnahmen ihrer Zeit. Wenn du dir heute The Dark Ride anhörst, weißt du, okay, das hat damals in diesen Vibe irgendwie so gepasst und heute klingt es vielleicht ein bisschen komisch, weil es so ein bisschen hier und da gewollt irgendwie auf ein bisschen düster oder wie auch immer, also düster im Halloween-Kosmos gemacht ist. Ne? Mhm. Aber ich glaube, da gibt es schon Songs, die heutzutage nicht mehr wirklich ganz so gut funktionieren würden. Und bei dem Album kann ich mir das ehrlicherweise nicht vorstellen, dass du in 10 Jahren denkst, ja, das war halt der Zeitgeist von 2025. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, genau. Das Album ist absolut zeitlos.
Das sind natürlich große Worte, wenn es gerade mal 3 Wochen alt ist oder 3 Wochen gehört, aber man kriegt ja ein Gefühl dafür, ob, ne?
Ja, also frag mich jetzt mal nach allen Songs von My God Given Right.
Ein Song heißt irgendwie Creatures.
Da sind tolle Sachen drauf, aber bei manchen weiß ich halt auch nicht, von welchem Album sind die jetzt. Also mir ist es neulich passiert, dass ich ein Halloween-Album aufgelegt habe und mich am Ende gefragt habe, wo war denn jetzt dieses und jenes Stück? Nee, das ist auf dem Vorgänger oder auf einem ganz anderen Album. Nicht, dass das jetzt alles austauschbar gewesen wäre, was Halloween zu der Zeit gemacht haben, aber irgendwie ist jetzt einfach durch diese 7er Kombination und durch, ja, vielleicht ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Wir wissen jetzt, dass es funktioniert. Wir haben uns alle aufeinander eingeschossen. Wir wissen, wie die anderen ticken. Wir haben 2 Touren miteinander gemacht. Wir haben schon ein Album gemacht. Wir wissen, dass wir da vielleicht im Nachhinein aus jetzt Bandmitglieder-Sicht betrachtet falsch gemacht haben, wobei ich Halloween liebe, also das Album liebe. Und irgendwie hat man das Gefühl, bei dem haben sie einfach alles richtig gemacht, aus meiner Sicht.
Und wir können die Katze auch schon mal aus dem Sack lassen. Das ist Album des Monats August, sehr wahrscheinlich, ne? Also da müsste schon sehr viel im August veröffentlicht
werden. Also deswegen würde ich fast sagen, wir nehmen das Ding außer Konkurrenz in die Monat-August-Sendung, weil ansonsten wäre es das Album des Monats.
Sehr vorhersehbar.
Also ich wüsste auch nicht, was dieses Jahr noch kommen sollte, was dieses Album wirklich von meiner Nummer 1 in diesem Jahr runterkegeln sollte. Und es kommt noch Rage, es kommt noch Primal Fear. Gott weiß, was noch alles. Vielleicht auch noch irgendeine Überraschung, die ich jetzt gar nicht auf dem Schirm habe. Aber Halloween war nicht zwanghaft mein Album des Jahres. Obwohl es, wie gesagt, ein super Album ist, was ich in den vergangenen 4 Jahren immer wieder gehört habe. Inklusive der Bonustracks, inklusive Pumpkins United, was ich da irgendwo so ein bisschen zugehörig finde.
Genau.
In meiner MP3-Version hängt da hinten dran auch noch der Single-Edit von Skyfall.
Oh, der ist ganz furchtbar.
Finde ich gar nicht.
Doch. Also wenn man die 12-Minuten-Fassung kennt, finde ich diese 7-Minuten-Fassung ziemlich furchtbar.
Natürlich, aber das ist so für mich auch ganz oft gehört, aber das ist, da ist was anders. Da ist irgendwas passiert, irgendwie eine Magie, die sich da ausbreitet, die seit Keeper für mich kein Halloween-Album mehr hatte. Und ich mag verdammt nochmal jedes Halloween-Album in irgendeiner Art und Weise.
Das ist sehr schön gesagt. Das kann ich auch genauso unterschreiben. Ich mag auch jedes Halloween-Album. Ich mag auch Walls of Jericho, auch wenn mancher jetzt sagt, oh, okay. Und andere sagen, ja, das war auch das letzte Gute wahrscheinlich, ne? Die Fraktion gibt es ja auch durchaus. Ich mag auch in Teilen auf jeden Fall Pink Bubbles Go Ape.
Klar.
Und Chameleon, da sind mega Songs drauf. Also von daher, was soll ich sagen? Aber es ist für mich auch wirklich so, das erste Mal seit sehr langer Zeit, dass ich ein Halloween-Album gehört habe und vom ersten Moment an wirklich wusste, das ist ein richtig geiles Album. Also gut ist jedes Album. Ist so ähnlich wie Maiden. Ne? Maiden haben auch keine schlechten Alben.
Richtig.
Höchstens Alben, die nicht ganz so geil sind wie andere Alben. Aber das war wirklich, ja, ich glaube, das allererste Mal, dass ich wirklich ein neues Halloween-Album gehört habe, also das wirklich neu für mich als Konsument dieser Band war, wo ich direkt wusste, das ist richtig geil. Weil bei jedem anderen Album, hätte ich gesagt, gab es immer so Momente, wo ich gedacht habe, nehmen wir jetzt mal The Dark Ride, wo dann halt so ein paar Songs waren, wo ich dachte, das klingt vielleicht ein bisschen sehr erzwungen in dem Moment. Also, dass die Songs trotzdem gut sind, aber dass es so ein bisschen auf Kalkül auf mich gewirkt hat. Ne?
Ja, oder diese gewisse Grundhärte, die man dann bei Gambling with the Devil hatte. Oder
aber auf Teufel komm raus, ne? Auch wenn es nicht unbedingt passte.
Die leichte Unentschlossenheit, die man bei einem Rabbit Don't Come Easy gesehen hat. Ich mag Rabbit Don't Come Easy. Ich finde dieses Album total toll.
Ich finde nur den Text von Just a Little Sign so scheiße. Something's growing in my pants. Also das habe ich immer gedacht, haben Halloween eigentlich nicht nötig. Weil war es immer schön doppeldeutig. Und das ist nicht doppeldeutig, das war nur platt.
Ja, oder eben,
wie gesagt, the torture sells pain to the housewives in Spain.
Herrlich. Wobei, das ist wieder so ein Song, den finde ich total witzig, wenn man weiß, wie er halt entstanden ist.
Ja, natürlich. Ich mag den Song auch. Ich finde den total lustig.
Haben abends im Studio oder im Hotel gehockt und irgendwann kam so eine komische Werbung im Nachtprogramm und ruf mich an und ich schlag dich mit meiner Peitsche so. Und daraus kam dann dieser Song. Also,
ja, ich erinnere mich. Ne?
Deris vorm Fernseher in der Gitarre, wobei ich weiß gar nicht, ob der von Deris ist.
Ich meine, ist der nicht von, hat Uli Kusch da nicht seine Finger auch noch mit dem Spiel
Ahnung.
Gehabt?
Es ist ja auch egal, hat jetzt mit dem Album auch nichts zu tun.
Genau. Wir sind bei fast einer Stunde. Ja, unser Fazit haben wir, glaube ich, sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Es ist eine granatenstarke Scheibe und ich kann mich nur wiederholen, ich verfalle eigentlich nicht gerne in Superlative, aber bei diesem Album fällt es mir wirklich schwer, jetzt zu sagen, dass da irgendwas nicht mindestens gut wäre.
Also ich habe auf ein gutes Halloween-Album gehofft, aber dass ich sowas bekomme, hätte ich nicht gedacht, gerade weil ja Alben bei mir schon mal ganz gerne, wie ich immer so schön sage, an der Klippe meiner Erwartungshaltung zerschellen und ich dann manchmal ein paar Monate nach Veröffentlichung brauche, um festzustellen, wie gut dieses Album denn eigentlich ist, wenn man mal mit neutralen Ohren wieder dran geht. Und ja, die Befürchtung hatte ich hier, wie gesagt, gerade weil sich das Halloween-Album so in mein Herz gebrannt hat und die Reunion-Tour, ja, bis zum Savatage-Konzert auf jeden Fall das beste Konzert meines Lebens gewesen ist. Jetzt kann man wieder mal überlegen. Ja, weil diese 3,5-Stunden-Show in Bochum damals, die war einfach unglaublich. Unglaublich. Und das sind halt zwei Sachen, wo ich wirklich gedacht habe, auch das Reunion-Album, ich habe das so gefeiert. Ich hab meine Mittagspause verschoben, dass ich den DHL-Boten abfangen konnte.
Ich erinnere mich, jetzt hast du schon mal erzählt.
Dass ich das Ding sofort hören konnte und nicht bis zum Abend warten musste.
Nicht streamen, richtig hören.
Nee, es kam ja schon donnerstags. Also, weil ich habe direkt bei Nuclear Blast damals bestellt und die haben schon immer donnerstags geliefert. Und streamen, wenn ich sie erst ab Freitag gekonnt. Ich wollte das Ding hören. Ich habe meinem Chef gesagt, aber ich muss aus irgendwelchen Gründen, mache ich meine Mittagspause von heute von 11 bis 1.
Ja, wenn man das kann, ist das
weil
auch
super. Weil der DHL-Bote wäre zwischen 11 und 12 gekommen und der wäre mit dem Ding ja wieder abgefahren, der hätte nicht liegen lassen. Das wollte ich nicht. Also so sehr liebe ich diese Band.
Dazu muss ich auch Folgendes sagen, als Mike mir dann geschrieben hat, ich darf Halloween interviewen und hey, ich habe das Album gehört, Album des Monats, vielleicht sogar des Jahres, habe ich so gedacht, ja, da ist der Fanboy mit Mike durchgegangen. Nee. Und als ich dann auch an diesen Streaming-Link gekommen bin, habe ich nur gedacht, das musst du jetzt hören. Und ich habe nur gedacht, verdammte Axt, er hat wirklich recht.
Ja, also wie gesagt, mich hat es vom ersten Hören begeistert. Ich habe es jetzt keine Ahnung, wie oft gehört. Es begeistert mich immer noch und sogar noch immer mehr. Und ich würde mal sagen, Album des Jahres und im Album des Monats August nehmen wir es ein bisschen außer Konkurrenz. Wir erwähnen es nochmal, aber...
Genau, wir können ja ruhigen Gewissens auf diese Folge hier verweisen.
Weil das wäre allen anderen großartigen Alben, die im August erscheinen, und da sind einige, liebe Leute, würde es Unrecht tun, wenn wir eine Stunde lang dann nochmal über ein Halloween-Album reden würden. Wir können ja bis dahin, haben wir ja die physikalischen Versionen, dann kann man mal darüber nochmal ganz kurz philosophieren. Und ansonsten würde ich sagen, verweisen wir im August auf diese Folge.
Richtig, auf dieses epische Special, brutal legendär, epochal, ich weiß gar nicht, wie man sonst noch nennen soll.
Ich guck mal, wann ich meine Mundwinkel wieder von meinen Ohren lösen kann hier.
Ja, das soll es an dieser Stelle tatsächlich gewesen sein. Jetzt brauchen wir nur noch irgendwas Lustiges zum Ende. Und den Gag mit Mr. Torture haben wir leider schon verschossen, weil der wäre auch sehr lustig gewesen als Abschlussgag.
Das stimmt, aber...
Wie dem auch sei, Leute, wir hoffen, ihr hattet Spaß beim harten Abnerden, weil das waren so die Worte von Kati, als ich meinte, ja, Mai kommt ja nachher vorbei, dann reden wir über Halloween. Ach so, dann wird hart abgenerdet. So,
ja. Ach so, nerdig waren wir ja gar nicht. Wir haben nur unserer ehrlich gemeinten, aus vollem Herzen kommenden Begeisterung Ausdruck verliehen.
Und fürs Protokoll, wir werden nicht dafür bezahlt, das zu sagen. Also, ne, das ist unsere ehrliche Meinung.
Tatsächlich.
Und das darf man ja auch mal genauso sagen, denn das möchte ich auch mal sagen, mit Podcast verdienst du kein Geld. Also zumindest ich nicht.
Du nicht?
Ja, Mike bekommt Geld, weil ich ihn immer entlohnen muss, damit er hier hinkommt. Spritgeld.
Kaffee kriege ich.
Kaffee, überleg mal.
Ja.
Das ist
Nein, wirklich. Also ganz, ganz im Ernst. Wir kriegen da nichts für. Wir haben da nichts von.
Außer, dass man ab und zu mal Musik früher hören darf.
Genau. Es ist jetzt nicht so, dass mich das Halloween-Management, wenn die Folge veröffentlicht ist, anrufen wird und sagen wird, hör mal, dürfen wir dich mit der Limousine in deinem Kevlar abholen und nach Bochum bringen? Du kriegst auch Shampoos und kannst schon um 12 Uhr in die Halle. Nein, da haben wir alle nichts von. Wir haben uns auch die Tickets ganz normal gekauft. Also natürlich. Ich kaufe mir auch das Album tatsächlich in zwei Versionen. Ich kaufe mir das E-Book und das Digipack. Da bezahle ich auch ganz normal für mein hart erarbeitetes Geld, was ich tatsächlich mit was anderem erarbeiten muss, als mit Podcasts machen, leider. Also das ist wirklich aus vollstem Herzen kommende Begeisterung. Und ja, natürlich ist da irgendwo auch ein bisschen Fanboy-Brille drauf, aber die kann ich auch abnehmen. Das Album hört sich immer noch genauso geil an.
Vollkommen.
So.
Ja, unsere Planung besagt ja, dass diese Folge hier oder dieses Special am Freitag vor der Veröffentlichung des Albums erscheint. Das heißt, wir können euch jetzt schon verraten, in der nächsten regulären Folge sprechen wir dann über das Album des Monats Juli. Die kommt nämlich dann am Dienstag.
Ja, das stimmt. Ich war jetzt gerade schon wieder im Monat verrutscht und habe gedacht, wann sollen wir das denn noch aufnehmen? Aber
genau. Ja, was sollen wir zum Abschluss sagen? Mir fällt nichts weiter ein. Ich habe kein griffiges Schlusszitat, außer wie beginnen Halloween-Konzerte? Happy, happy, happy Halloween. Halloween.